Kontext 21.
Anständiger Widerstand. Seit über einem Jahr bringt in Österreich eine Protestbewegung, die sich selbst zur Widerstandsbewegung verklärt, das ganze Arsenal der stumpf gewordenen Waffen der traditionellen Linken gegen die Regierungskoalition aus FPÖ und ÖVP in Anschlag. Ungeachtet dessen, welche Regierungsform seit über 50 Jahren in Österreich den staatlichen Rassismus exekutiert und den Rassismus des Mobs mit der restriktivsten Ausländergesetzgebung Europas zügelte, verkünden Exponenten der offensiven Volksherrschaft, gegen Rassismus hilft nur Demokratie. Am Beginn der Protestbewegung distanzierten sich bürgerliche Antifaschisten und Antifaschistinnen von Gewalt auf den Demonstrationen, die es nicht gab, und konnten die Gewalt der Staatsmacht gar nicht mehr wahrnehmen. Offensivdemokraten und Demokratinnen schwangen sich zur Verteidigung des Vaterlandes auf und besorgte Bürger und Bürgerinnen hissten eine Österreichfahne nach der anderen. Viele Trotzkistinnen und Trotzkisten redeten vor allem über Sozialabbau und brauchten Wochen, bis es auch zu einer pflichtschuldigen Kritik am Rassismus kam. Postmarxisten und Marxistinnen wie Poststrukturalisten und Strukturalistinnen verwendeten einen von jeglichem Herrschaftsmoment entkleideten Zivilgesellschaftsbegriff, Grüne sorgten sich mit neuer Innerlichkeit um den Außenhandel und zahlreiche Linksradikale sowie Traditionsmarxisten und Marxistinnen jeglicher Richtung huldigten den Arbeitern und Arbeiterinnen, von denen jene, die im Besitz eines österreichischen Passes sind, bei der Nationalratswahl mehrheitlich die Freiheitlichen zu ihrer Interessensvertretung auserkoren hatten. So unterschiedlich die jeweiligen Gruppierungen und Einzelpersonen auch sein mögen, die diese Bewegung trugen und tragen, in dem, worüber beharrlich geschwiegen wird, sind sie sich einig, die deutsch-österreichische Volksgemeinschaft und die kategorialen Veränderungen, die der Nationalsozialismus für jede Gesellschaftskritik hätte bedeuten müssen. Skepsis, Negativismus und theoretische Kritik haben beim ebenso begeisterten wie kopflosen Politikmachen der gegenwärtigen Aktivisten und Aktivistinnen kaum einen Platz. Was fast alle Fraktionen in dieser Protestbewegung eint, ist ihr Praktizismus und ihr Optimismus, der sich auch in einem wohligen Wir-Gefühl auf vielen der Demonstrationen manifestierte und manifestiert. Am 27. und 28. April 2001 fand in Wien der Kongress vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus statt, der vom Kritischen Kreis und anderen Gruppen organisiert wurde. Im abschließenden Referat dieses Kongresses kritisierte Simone Diener-Hartmann aus Wien die Protestbewegung unter dem Titel »Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm« an und widerständige Österreicherinnen. Von Simone Diener-Hartmann ist zum Thema zuletzt ein gemeinsam mit Silvia Köchel verfasster Beitrag in dem im Konkretverlag erschienenen Band »Braunbuch Österreich« erschienen.
Die Protestbewegung hat in Wien gewonnen. Isolde Karim von der demokratischen Offensive, die für die Großdemonstrationen gegen die derzeitige schwarz-blaue Regierung verantwortlich war, sieht im Wiener Wahlergebnis, das sowohl Grünen wie SPÖ enorme Stimmengewinne einbrachte, eine klare Absage an die schwarz-blaue Regierung. Dieses Wahlergebnis zeige, dass man in Wien, ich zitiere, mit einem antisemitischen und rassistischen Wahlkampf nicht punkten kann. Nun müsse die SPÖ den Mut aufbringen, um das rot-grüne Projekt in der Bundeshauptstadt auch zu wagen. Grüne Funktionäre würden nicht besser kommentieren. Wen interessieren noch Markus Omofuma, der während seiner Abschiebung unter einem SPÖ-Innenminister zu Tode kam? Wen interessieren die auch in Wien mit Vorliebe betriebene rassistische Politik der SPÖ? Wen interessiert die Zurückhaltung der Wiener Grünen, die sie an den Tag legten, während Ariel Musikant, Präsident der israelitischen Kultusgemeinde und mit ihm die gesamte jüdische Bevölkerung antisemitischen Angriffen durch die FPÖ ausgesetzt war? Spulen wir ein wenig zurück. Am 12. November 1999, nach den letzten Nationalratswahlen, fand in Wien seit Jahren wieder eine Großdemonstration gegen die FPÖ statt. Organisiert wurde diese von der sich damals in der Gründungsphase befindlichen demokratischen Offensive. Unter dem Motto »Keine Koalition mit dem Rassismus« hieß es damals, ich zitiere aus dem Aufruftext, »Es ist eine Schande. An der Schwelle zum nächsten Jahrtausend, in einem prosperierenden Land, sind wir mit demagogischer Hetze konfrontiert, mit Fremdenhass, mit der Verächtlichmachung sozial Schwacher und mit einem dubiosen Umgang mit der Nazi-Vergangenheit.« Weiter heißt es, so kann es nicht weitergehen. Das politische Establishment darf nicht nur ängstlich um den eigenen Machterhalt besorgt bleiben. Zu lange schon ging man opportunistisch jahrelang auf Haiders Forderungen ein. Jetzt sind wir gefordert. Ein entschiedener Neubeginn ist notwendig. Eine breite Reformoffensive für die Verteidigung und den Ausbau der demokratischen Grund- und Menschenrechte, für die Wahrung des Rechtsstaates, für soziale Gerechtigkeit, Mindeststandards und emanzipatorische Gleichstellung. Statt Rechtsruck, Menschenrechtsruck. Die weitergetragene Parole lautete: Schluss mit der Verheiderung unseres Landes. Wir sind Österreich. Fassen wir zusammen. Die Rede von der ordentlichen Beschäftigungspolitik, die Haider tätigte, ist dubios. Ein entschiedener Neubeginn, der sich Rot-Grün nennt, ist notwendig. Menschenrechte, in deren Namen noch im selben Jahr ein paar tausend Jugoslawinnen zum Opfer fielen, sind das Allheilmittel. Und wir paar, die uns zumindest einreden, Antirassistinnen zu sein, wir sind Österreich. Seinen Ausgangspunkt hat dieses unsägliche Zivilgesellschaftsgequatsche bereits 1993 genommen. Damals empörte sich eine Gutmenschenschar über das Ausländervolksbegehren der FPÖ. Gemeinsam mit der SPÖ wurde ein auch aus Deutschland hinlänglich bekanntes Ritual ins Leben gerufen, das Lichtermeer. Mehr als 300.000 Kerzelschlucker versammelten sich am Heldenplatz und Umgebung, um den Klängen von Ostbahnkurti zu lauschen und Demut zu zeigen. Demut gegenüber sich selbst, sich noch immer nicht hundertprozentig ins nationale Kollektiv eingereiht zu haben. Schließlich sind Antisemitismus, Rassismus und Nationalismus auch innerhalb der Anti-FPÖ-Koalition vorzufindende Denkströmungen. Aber dazu komme ich dann noch später. Mittlerweile können die Organisatorinnen des damaligen Fackelzuges, wie es nicht nur im rechten Jargon heißt, einiges an Erfolg verbuchen. 12 der 13 Punkte des Ausländervolksbegehrens wurden unter SPÖ-Innenministern umgesetzt. Ein hier nicht erwünschter Schwarzer wurde während seiner Abschiebung derart gefesselt und geknebelt, dass er starb, ohne dass der damalige SPÖ-Innenminister auch nur an einen Rücktritt dachte. Und last but not least gelang der FPÖ der Sprung zur Regierungspartei. Dass der Koalitionspartner ÖVP und nicht SPÖ hieß, liegt vermutlich nicht nur an den gescheiterten Verhandlungen zwischen den nationalen wie sozialistischen Volksgenossen. Immerhin war eine stille Koalition mit der FPÖ eine mögliche Option, eine Option, die bereits Anfang der 70er Jahre dazu führte, dass Kreisky 5 ehemalige Nazis in die Regierung holte. Anfang letzten Jahres wurde die blau-schwarze Regierung von einem leidend dreinschauenden Bundespräsidenten angelobt. Schon einige Tage zuvor wurde von einigen Aktivistinnen die ÖVP-Zentrale besetzt. Ein Transparent mit der Aufschrift »Für ein menschenwürdiges Österreich, kein Pakt mit der FPÖ« zierte damals die Bundesparteizentrale der Konservativen. Der Grundstein für die Zielrichtung des Protests gegen Schwarz-Blau wurde hier bereits gelegt. Die nationale Ausrichtung des Protests, die positive Besinnung auf die Menschenrechte, die FPÖ als alleiniger Hort des Schreckens, All dies wurde in diesem Transparent festgehalten. Die Besetzung der Parteizentrale hatte aber auch zur Folge, dass täglich mehr oder weniger spontane Demonstrationen stattfanden. Eier- und Farbbeutelwürfe gegen die ÖVP-Zentrale, die Erstürmung der Bühne des Burgtheaters, Demonstrationen, die bis weit nach Mitternacht andauerten, vermittelten ein Bild, das in Österreich bisher nicht bekannt war. Der Tag der Regierungsangelobung selbst wurde auch dann von lautstarkem Protest begleitet. Männer und Frauen unterschiedlichen Alters in durchaus bürgerlichen Outfits ließen Eier, Knallkörper und faules Gemüse gegen das Bundeskanzleramt fliegen, was dann zur Folge hatte, dass die zukünftigen Regierungsmitglieder nur unterirdisch zu ihrer Angelobung gelangten. Für die Obrigkeit war das aber Anlass genug, um noch am selben Abend mit Wasserwerfern gegen mutmaßliche Demonstrantinnen vorzugehen. Der Tag danach bot dann aber ein anderes Bild. Keine gewaltkeifende, gewalttätige, gewaltfreie, die potenzielle Eierwerferinnen nicht nur verbal attackierten, übten sich in ihren staatsbürgerlichen Pflichten. Die demokratische Offensive distanzierte sich von den gewalttätigen Ausschreitungen des Vortags und trotzkistische Gruppen versuchten die Demo wieder in geregelte Bahnen zu lenken. Damit wurde das Ende des spontanen Protests eingeläutet. Aber nichtsdestotrotz heroisierten kampfbereite Autonome und massenverblendete Trotzkistinnen diese spontanen Ausbrüche staatsbürgerlicher Anteilnahme, deren antirevolutionären Gehalt sie verkannten. Für viele wahre Patriotinnen waren es wohl die angekündigten EU-Sanktionen, die sie die Österreich-Fahne schwenkend auf die Straße trieben, um zu demonstrieren, dass es auch ein anderes Österreich gäbe. Einige hissten die EU-Fahne, Schengen sei gedankt. Am 19. Februar 2000 findet mit etwa 300.000 Teilnehmerinnen die erste und letzte große Manifestation des Widerstands gegen die schwarz-blaue Regierung statt. An der Spitze der Demonstration marschieren die Sozialdemokratie, die den Aufstieg der FPÖ erst ermöglichte. Mittendrin versuchen sich trotzkistische Gruppen im Kampf gegen Sozialabbau. Schließlich haben auch die Gewerkschaften, dessen Vorsitzender Fritz Verzetnitsch einmal davon sprach, dass die FPÖ in Sachen Ausländerpolitik ein gelehriger Schüler des ÖGB sei, zu dieser Demonstration aufgerufen. Am anderen Ende des Zuges wird währenddessen mit brutalem Polizeieinsatz versucht, die autonome, gewaltbereite Szene vom Rest der Demonstration abzudrängen. Das sei mit den Organisatorinnen der Demo, SOS Mitmensch und Demokratische Offensive, so abgesprochen worden, erklärt später der Einsatzleiter Franz Schnabel. Einige Stunden später findet im Burgtheater eine Diskussion über dies und das mit der eigens für die Großdemonstration angereisten ausländischen Politik- und Kulturprominenz statt. Zur selben Zeit werden Demonstrationsteilnehmerinnen, die Haider vom Besuch einer Pizzeria abhalten wollten, von der Polizei niedergeknüppelt. Die Anwesenden der Diskussion im Burgtheater reagieren gegenüber den Demonstrantinnen nach Bekanntwerden dieser Vorfälle mit: Schleicht's euch! Wir lassen uns von euch für nichts einspannen. In den Reaktionen der Anti-FPÖ-Koalition wird das ganze Elend des demokratischen Antifaschismus deutlich. Das Festklammern an der österreichischen Normalität, dieser positive Bezug auf Österreich und sein Volk, lassen es nicht zu, dem Phänomen Haider auf den Grund zu kommen. Während die neue Regierung von mehr als der Hälfte der hiesigen Bevölkerung Zuspruch einstreifte, wiederholten Sozialdemokratie und Grüne, mit ihnen auch Teile der Widerstandsbewegung, immer und immer wieder ihr Bekenntnis zum österreichischen Vaterland. Überschwänglicher Patriotismus wurde gegen den bösen Nationalismus ausgespielt. Die linksdemokratische Philosophin Chantal Mouffe betonte etwa in einem Interview mit der Wiener Stadtzeitung Falter die Notwendigkeit eines linken Patriotismus. Ich zitiere: Ich weiß, dass Patriotismus aus linker Perspektive normalerweise mit Skepsis betrachtet wird, aber der Patriotismus ist eine zu mächtige Kraft, um kollektive Identitäten zu mobilisieren, als dass man ihn der Rechten überlassen sollte. Der Nationalismus, Patriotismus ist in diesem Fall nur sein Kosename, tritt als quasi natürliche Größe auf, der erst gar nicht bekämpft, sondern nur übernommen werden kann. Mit der gleichen Begründung könnte die Linke Antisemitismus und Rassismus einfordern, gemäß dem Motto: Überlassen wir ihn nicht der Rechten, machen wir ihn selber. Die Idiotie der Feststellung, Patriotismus und Nationalismus seien etwas Grundverschiedenes, kommen den Zivilgesellschaftsapologetinnen nicht in den Sinn. Stattdessen wird versucht, im Namen der Nation, der sich dann in dem Slogan »Wir sind Österreich« manifestiert, gegen die Nation anzutreten. Es wird also etwas, nämlich der Nationalstaat, beschworen, das ursächlich mit dem zusammenhängt, gegen das vorgegeben wird anzukämpfen, nämlich mit Antisemitismus und Rassismus. Die Schaffung und Sicherung der Grundlage des modernen Rassismus durch den Nationalstaat, die staatliche Trennung in In- und Ausländerinnen, wäre ein Beispiel für diesen Zusammenhang. Übereifrige Demonstrantinnen, die leider nicht in der Unterzahl waren, gingen gar noch einen Schritt weiter. Wir sind das Volk. Ein Slogan, der zum Vorboten der Wiedervereinigung Deutschlands wurde, tönte es lautstark, dass nicht nur Migrantinnen Angst und Bange wurde. Das Volk ist in Österreich, wie auch in Deutschland, ein potenziell gemeingefährliches. 1996 wurde beispielsweise der Aussage, wenn sich türkische Gastarbeiter weigern, sich anzupassen, sollen sie nicht überrascht sein, wenn sie gewalttätigen Übergriffen ausgesetzt sind, von 24% der Österreicherinnen voll zugestimmt, 34% stimmten dem eher zu. Das heißt, wir haben hier ein Potenzial von über 50%. Gleichwohl musste sich die volkstreue Opposition einiges anhören. Um den inneren Frieden besorgte Freiheitliche und Konservative forderten ein Abrüsten der Worte und meinten damit die Thematisierung des rechtsextremen Charakters der FPÖ. Deren Clubchef Westenthaler verlangte bereits, es sollte keine weitere Mobilisierung der Straße mehr geben. Kanzler Schüssel wünschte, dass nach der exportbürgerlichen Großdemonstration vom 19. Februar wieder Ruhe einkehre. Haider selbst schlug einen etwas härteren Ton an. Pfeift's nicht, ihr werdet die Luft noch zum Arbeiten brauchen. Dabei wird freilich der Nutzen einer derartigen Zuschaustellung des anderen Österreichs übersehen. Schließlich suggeriert dieses dem Ausland, dass die Alpenrepublik nicht mehrheitlich von einem ressentimentgeladenen Mob bevölkert wird. In autoritärem Übereifer erklärte die Regierung jedoch alle Proteste zur Gewalt der Straße, welche zum Verstummen gebracht werden müsse. Die passenden Bilder dazu lieferten prügelnde Polizisten, deren Opfer in den Medien als Gewalttäter erscheinen. Mit ihren Distanzierungen von den Opfern der Polizeigewalt legitimierte die patriotische Opposition die Prügeleinsätze und bestätigte die mediale Wahrnehmung von Antifaschistinnen und Antifaschisten als Randalierer. Die einseitige Wahrnehmung der Gewalt, ebenso wie die Berufung auf Österreich selbst in Zeiten politischer Ausgrenzung, hängen hierzulande nicht nur mit der überall vorzufindenden Fetischisierung des Staates zusammen. Die spezifische österreichische Nachkriegsgeschichte schmiedete eine Familienbande, die so leicht nicht aus der Fassung zu bringen ist. In Österreich gab es kein mit anderen europäischen Staaten vergleichbares 68. Hierzulande fanden Klassenkämpfe höchstens auf dem Papier statt. Diese Innigkeit mit der staatlichen Autorität hinterlässt seine Spuren auch im Widerstand gegen Schwarz-Blau. Die Zivilgesellschaft, die sich seit einem Jahr in Österreich selbst feiert, und die volkstreue Linke setzen nach wie vor auf anschlussfähigen Protest. Die sich abzeichnende linke Volksgemeinschaft, die für sich in Anspruch nimmt, das andere Österreich zu sein, versucht den vom deutschen Kanzler Schröder proklamierten Aufstand der Anständigen ins Österreichische zu übersetzen. Hier wird aber nicht mit, sondern gegen die Regierung aufgestanden. Ansonsten unterscheiden sich die von den offensiven Demokratinnen vorgetragenen Pamphlete nur unwesentlich von jenen der Kameraden im Altreich. Staatlichkeit wird hochgehalten. Die Forderung nach vorzeitigen Neuwahlen, die in tiefer Sorge um Österreich erhoben wird, entspricht dem Wunsch nach einer rot-grünen Regierung, deren Staatsrassismus Mensch in der BRD besichtigen kann. So demonstrieren insbesondere die grünen, liberalen und sozialdemokratischen Teile der Protestbewegung, dass es ihnen vor allem darum geht, dass sie und nicht andere die Herrschaft ausüben. Die Hoffnung auf einen baldigen Regierungswechsel unterstellt zudem, dass die Mehrheit der hiesigen Bevölkerung mit der FPÖ-ÖVP-Regierung ausgesprochen unzufrieden sei. In den Augen der An- und Widerständigen waren es die sogenannten Protestwählerinnen, die der FPÖ massive Stimmengewinne einbrachten. Was liegt da näher, als auf genau dieses Klientel zu setzen? Die FPÖ-Wählerinnen unter den Arbeiterinnen werden als bloß Unzufriedene verharmlost, denen eine sozialistische Revolution oder zumindest ein echter Sozialstaat die rassistischen Flausen schon austreiben würde. Nicht nur die Zivilgesellschaft hält an dieser recht wagemutigen These fest. Auch für Traditionskommunistinnen und Trotzkistinnen, die pausenlos vom Sozialabbau schwafeln, steht der Rassismus des gemeinen Volkes nicht zur Debatte. Einzig der rassistischen Politik des Staates soll Einhalt geboten werden. Gemäß dem Motto »Friede den Hütten, Krieg den Palästen« hoffen sie mit Antisozialabbauparolen auf den Beifall der Massen. Dabei ist genau das die nachträgliche Legitimation für diejenigen, die die FPÖ gerade wegen ihres Rassismus gewählt haben. Aufrufe zu einem Generalstreik gehören bei den allwöchentlichen Demonstrationen zum Standardrepertoire dieser Gruppen. Der Realitätsverlust scheint um sich zu greifen. Die österreichischen Gewerkschaften machen sich momentan nämlich um nicht viel anderes Sorgen als um die Fortführung der Sozialpartnerschaft. Von Streiks ist man hier so weit entfernt wie eh und je. Nichtsdestotrotz hat man einen Unistreik ausgerufen. Die mäßige Beteiligung der Studierenden, die eben doch lieber studieren als demonstrieren, ließ dieses Unterfangen samt seiner im Generalplan vorgesehenen Ausweitung auf die Betriebe als völlig irreales Vorhaben scheitern. Die Existenz antisemitischer Ressentiments wurde von der gesamten Widerstandsbewegung weitgehend verschwiegen. Es brauchte über ein Jahr schwarz-blauer Regierung, bis auch dieses Thema Einzug in die Protestlerinnen-Szene fand. Anlass waren die antisemitischen Ausfälle Haiders gegen Ariel Musikant. Als ob es nicht schon davor antisemitische Hetze von Seiten prominenter FPÖler gegeben hätte, reagierte die sehr österreichische Protestbewegung mit der allerersten Donnerstagsdemonstration, die sich primär gegen Antisemitismus richtete. Fast einen Monat mediale Auseinandersetzung mussten verstreichen, ehe sich das Aktionskomitee gegen Schwarz-Blau, das die Donnerstagsdemonstrationen organisiert, zu dieser Tat entschied. Die Solidarität mit den Kampfmaßnahmen ankündigenden Lehrerinnen war eben wichtiger, als gegen den antisemitischen Normalzustand anzukämpfen. Kein Wunder, hatten doch Antisemitismus und Rassismus ihren festen Platz in der Widerstandsbewegung. So kam es bereits bei den Vorbereitungen zur Demonstration am 12. November 1999 zu wüsten rassistischen Ausfällen seitens Vertreterinnen von SOS Mitmensch gegen anwesende Migrantinnen. SOS Mitmensch bot bereits zu Zeiten der Großen Koalition an, Konzepte für eine humane Schubhaft auszuarbeiten. Dessen Sprecher Max Koch gab in einem Interview mit der Jungle World zum Besten, dass Mensch nicht so unrealistisch sein könne und behaupten, jeder Ausländer könne hier bleiben. Ein anderes Beispiel für die mit dem postfaschistischen Konsens kaum brechende Widerstandsbewegung trug sich im Oktober letzten Jahres zu. Im Mund, einem E-Mail-Verteiler der Protestlerinnen, wurde ein offensichtlich antisemitisches Mail veröffentlicht. Daraufhin entbrannte eine Diskussion, die in ihrer Fülle an Scheußlichkeiten nicht wiederzugeben ist. Ein Beispiel will ich hier aber stellvertretend für den Wahnsinn dieser Bewegung trotzdem wiedergeben. Ich zitiere: »Liebe Widerständler, vergesst den Beitrag einfach und wendet euch den essentiellen Dingen zu, nämlich Widerstand zu leisten. Und das funktioniert nur, wenn wir eine einheitliche Front bieten. Dazu gehört auch, dass man Fehler anderer genauso wie die angenehmen Dinge mitträgt.« Zitat Ende. werden wir wieder etwas aktueller. Am 16. März dieses Jahres fand eine von Demokratischer Offensive und mehreren Migrantinnengruppen organisierte Großkundgebung auf dem Wiener Stephansplatz statt. Diese im Zeichen des Wiener Wahlkampfs stehende Manifestation hofierte trotz wiederholter Betonung, dass dies keine parteipolitische Veranstaltung sei, eine rot-grüne Koalition, die nach den Wiener Wahlen zu bilden sei. Unter dem Motto »Gesicht zeigen, Stimme erheben, gleiche Rechte für alle« wurde all jenen Migrantinnenvertreterinnen eine Rede gewährt, für die die Wahrung der Demokratie eine ernste Sache ist. Die Forderung nach einem kommunalen Wahlrecht für Migrantinnen, die bereits Wochen davor von der Wiener Wahlpartie erhoben wurde, ist notwendig. Wird diese Forderung aber nicht mit einer prinzipiellen Kritik an Staat, Nation und Volk konterkariert, gleicht sie dem Versuch, den Teufel mit dem Beelzebuben auszutreiben. Der bürgerliche Antifaschismus, der statt einer radikalen Kritik gesellschaftliche Verhältnisse deren Affirmation betreibt, wird so zum zweiten Standbein des Staates. Er sorgt nicht nur für Ruhe und Ordnung innerhalb der Widerstandsbewegung, er sorgt auch dafür, dass die Verhältnisse, die Haider möglich machten, weiter bestehen. Er sorgt in seinem Bestehen auf Staatlichkeit schlussendlich dafür, dass Menschen ermordet und eingesperrt werden. So bietet der bürgerliche Antifaschismus ein ideologisches Fundament für all diejenigen, die dem volksgemeinschaftlichen Schweigen über das, was geschehen ist, dem gemeinsam begangenen Massenmord verpflichtet sind. Wer aber ernsthaft FPÖ, Rassismus und Antisemitismus bekämpfen will, muss aus der Volksgemeinschaft heraustreten und diese mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln angreifen. Wer dagegen ist, dass Gewalt, welcher Art auch immer, gegen Menschen ausgeübt wird, der und die muss in letzter Konsequenz die Zerschlagung des Staatsapparates im Sinn haben. Alles andere ist Heuchelei. Eine nicht ernstzunehmende moralische Empörung, die, wenn es mal ganz arg hergeht, kurz aufschreit, um dann, wie es sich für einen staatsloyalen Bürger gehört, tatkräftigst die Beamten bei der Erledigung ihrer Pflichten zu unterstützen.
Das Referat von Simone Dina Hartmann sowie weitere Kongressbeiträge erscheinen in der Nummer 2 2001 der vom Kritischen Kreis herausgegebenen Zeitschrift Streifzüge. Die Streifzüge können an folgende Adresse bestellt werden: Kritischer Kreis, Margaretenstraße 71-73, Tür 23, 1050 Wien oder per E-Mail streifzuege@aon.at. Einige der Texte, die in den Streifzügen erscheinen, sind auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar. In der Printausgabe von Kontext 21 ist von Simone Dina Hartmann in der Nummer 1 2001 ein Beitrag über jüdische Rache an NS-Tätern erschienen. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert.
Ein Probeabo der Zeitschrift Kontext 21, die nächsten 3 Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung, kann an folgender Adresse bestellt werden: Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.